Man hat natürlich so Bereiche wie St. Georg, wenn man da wohnt, also dann ist man gearscht, wenn man dann noch beispielsweise Kinder hat oder älter ist oder sonst was. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Pflaster für den Alltag. So, das ist natürlich ein sehr kleiner Bereich in Hamburg. Das wird in Eimsbüttel nicht so sein, das wird in Niendorf nicht so sein, in Blankenese nicht, in Heimfeld, wo ich wohne, wird das nicht so, ist das nicht so. So, da lebt man eigentlich recht sicher.
Also ich verstehe schon den Unmut der Leute, die sagen, da haben jetzt unter dem grünen Bezirksamtsleiter die Grünen oder ja, die Grünen wirklich urgrüne Ideologien über Bord geschmissen.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen und ein dickes Dankeschön an unseren Hörer Alexander Karl. Er hat uns gemailt und zwar folgendes. Moin, danke für das Special zu den Wahlen in Hamburg vom letzten Freitag. Ich hoffe, es gibt dann auch eine zweite Episode mit Blick in die anderen Stadtteile, Fragezeichen. Hamburg hat ja zum Beispiel im Süden auch noch WählerInnen. Er hat gegendert, sorry, ich kann das nicht so gut aussprechen. Danke Alexander für die Mail und was soll ich sagen? Genau das machen wir heute. Übrigens, Mails an uns, an die Redaktion von Hamburg am Morgen unter moinhamburg@abendblatt.de. Letzte Woche waren wir mit unseren Reportern in Altona, in Eimsbüttel und in Mitte. Zusätzlich hatten wir anhand der aktuellen Umfragen die Ausgangslage fürs Rathaus gecheckt. Wo und wie machen wir heute weiter? Als erstes werfen wir einen Blick auf den Bereich Sicherheit. Wie sicher ist unsere Stadt? Und das ist ja gelegentlich ein Unterschied, wie sicher fühlen sich die Menschen? Die Antworten kommen von Polizeireporter André Zantwakil. Danach gehen wir in den Süden von Hamburg, da schalten wir Reporter Lars Hansen dazu und schließlich sind wir im Norden. Das übernimmt dann Friederike Ulrich. Also, mehr Hamburg geht nicht. Wir starten jetzt. Einer von unseren großartigen Reportern, deren Geschichten Sie in schöner Regelmäßigkeit auf abendblatt.de und im E-Paper lesen, ist André Zantwakili. Der Mann ist seit über 20 Jahren beim Abendblatt und steckt als Polizeireporter so tief in dem Bereich Sicherheit und Kriminalität wie kein anderer Journalist in unserer Stadt. André, guten Morgen und willkommen bei uns im Podcast.
Guten Morgen.
André, der Wahlkampf hat begonnen und damit ist das Thema Sicherheit noch weiter oben als schon auf der Tagesordnung. Wie ist denn der Trend eigentlich? Der Bürgermeister hat dazu ja gerade erst Zahlen verkündet.
Also die Kriminalität wird wahrscheinlich ein bisschen rückläufig sein im letzten Jahr. Da muss man natürlich mal genau gucken, woran das liegt. Das wird wahrscheinlich ganz viel bei den Diebstahlsdelikten sein. Und da muss man wissen, gerade was so Ladendiebstahl angeht, sind das ja keine polizeilichen Erfolge, sondern da hat man so eine irre hohe Aufklärungsquote, weil die eigentlich immer nur zum Tragen kommen, wenn ein Ladendetektiv die erwischt hat. Also da passiert ja keine Verbrechensbekämpfung an sich, das machen ja die Firmen. Und da muss man sich mal die Zahlen genau angucken. Was natürlich auffällig war im letzten Jahr, ist ein relativ hoher Einsatz von Schusswaffen bei Tötungsdelikten oder bei Auseinandersetzungen. Nun sind die absoluten Zahlen nicht so, dass man in Angst und Schrecken verfallen müsste. Aber man sieht schon, dass da ein Trend ist, dass bestimmte Tätergruppen wieder mehr Bewaffnung haben. Und das hat sich auch gerade vor ein paar Tagen gezeigt, als diese Schießerei am Steindamm war. Da geht so ein 15-Jähriger hin, schießt auf einen Kerl, der hat ein paar im Umfeld und zwei von denen haben dann Kanonen und rennen da gleich hinterher. Also das ist schon ein Problem.
Was kannst du denn dagegen tun, dass immer mehr Menschen mit einer Waffe rumlaufen?
Naja, man kann schon, sag ich mal, das macht ja nicht jeder. Und wenn man ehrlich ist, kann man diese Gruppen auch relativ klar identifizieren.
Na, dann mach mal.
Na, das sind ja meistens sind es Gruppen aus dem Drogenmilieu und die werden sehr stark von Leuten mit Migrationshintergrund beherrscht. Und die sitzen natürlich auch an bestimmten Punkten. Die Polizei weiß natürlich ganz genau, wer was ist. Und da kann man natürlich schon gezielt reingehen mit Kontrollen etc. Das hat man übrigens mal vor Jahrzehnten hier in Hamburg sehr stark gemacht, als Albaner überproportional bewaffnet rumliefen. Da hatte man so eine Gruppe, Costa hieß das, gemacht. Und die waren eigentlich nur dazu da, die ganze Zeit unter Wind zu halten. Und das war sehr erfolgreich.
Ja, aber nur damit man das mal versteht, das ist eigentlich eine Frage, die ich dir erst etwas später im Interview stellen wollte, aber ich ziehe die jetzt mal vor. Wir haben ja eigentlich, also so ist mein Verständnis, einen Innensenator, der schon sich selbst den Stempel Law and Order gegeben hat. Also ich glaube, dass das auch mit dazu beiträgt in der Öffentlichkeit, dieser Eindruck, vielleicht hast du einen anderen, weil du tiefer in der Materie steckst, aber dieser Eindruck, den man hat, Andi Grote ist da schon sehr tough und das hat sicherlich auch Einfluss darauf, dass die AfD in Hamburg nicht auf die Ergebnisse kommt, die sie sonst teilweise bei Bürgerschaftswahlen oder Landtagswahlen erreicht. Warum geht man dann nicht dann genauso gezielt, wie du es eben beschrieben hast, wie man das vor Jahren gemacht hat, jetzt auch gegen diese Menschen vor? Hat das was damit zu tun, dass es dann doch am Ende so eine mögliche, ich sag mal, so eine Kontaktscheu gibt, weil du das Wort Migrationshintergrund eben in den Mund genommen hast, dass man dann als Bürger manchmal denkt, vielleicht zu Unrecht, ja, das will man nicht anfassen?
Also Andi Grote ist ein relativ so bei den Sicherheitsbehörden gut angesehener Innensenator. Der ist ja auch schon sehr lange da, das muss man mal sehen. Das ist einer der, sag ich mal, Innensenatoren, die sich am längsten gehalten haben.
Also dieses Image, was ich beschrieben habe, hat er zu Recht?
Das hat er zu Recht und der wird auch wirklich, also so was man so aus dem Apparat hört, ist das schon jemand, der angesehen ist, weil er sich auch mit der Materie auskennt und beschäftigt. So, natürlich liegt der nicht im luftleeren Raum. Und du musst natürlich auch, wenn du solche Sachen machst, deine ganze Partei oder den ganzen Senat mitnehmen. Und das ist natürlich immer schwierig. Man tut sich ja so unendlich schwer damit, bestimmte Probleme mal wirklich zu benennen, mal beim Namen zu nennen. Und das ist natürlich was solche Sachen immer verwässert. Und alle Dinge, die man tut, die eigentlich in allererster Linie polizeilich zumindest kontrolliert werden können. Es geht ja nie darum, irgendwas auszurotten, sondern es geht immer nur, wie viel und wie offen. Und da werden immer dann so viel flankierende Maßnahmen aus anderen Bereichen gemacht, dass es A, lange dauert und immer irgendwie verwässert wird. Und das ist natürlich auch schwierig für ihn.
Würdest du dann sagen, das Thema Sicherheit, weil wir haben ja das eine, oder ich formuliere das anders, wir haben immer diesen Unterschied zwischen den Zahlen auf dem Papier, ne? Und dann der gefühlten Sicherheit. Also das, was der Bürger so empfindet an bestimmten Schwerpunkten hier in der Stadt, Kriminalitätsschwerpunkten wie den Hauptbahnhof oder dem Hansaplatz. Ist das tatsächlich so ein großer Unterschied? Würdest du das bestätigen? Nun kennst du dich besser aus als die meisten Bürger. Wie gesagt, gefühlt ist ja immer schwer zu fassen.
Ja, also das ist eine Frage der persönlichen Lebenssituation. Für die meisten Hamburger trifft es eben nicht zu. Die leben ziemlich sicher, weil Kriminelle, und gerade wenn es so um Drogenmilieu geht oder wirklich schwere Kriminalität, haben ja überhaupt kein Interesse daran, mit der Polizei aneinander zu geraten oder großes Aufsehen zu erregen. So, man hat natürlich so Bereiche wie St. Georg, wenn man da wohnt, also dann ist man gearscht, wenn man dann noch beispielsweise Kinder hat oder älter ist oder sonst was. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Pflaster für den Alltag. So, das ist natürlich ein sehr kleiner Bereich in Hamburg. Das wird in Eimsbüttel nicht so sein, das wird in Niendorf nicht so sein, in Blankenese nicht, in Heimfeld, wo ich wohne, ist das nicht so. So, da lebt man eigentlich recht sicher. Und es sind halt diese Punkte, die so hervorstechen, die werden natürlich dann auch im Wahlkampf sehr gern genommen. Es ist ein Problem, muss man nicht lange drum rumreden. Und es ist natürlich eine Sache, die gerne aufgenommen wird und auch noch bebildert werden kann recht gut, weil es auch sehr offen ist. Das Zweite ist, man hat natürlich viel in Hamburg über die Jahrzehnte immer mit Beschaffungskriminalität zu tun. Hamburg hat immer eine recht große Drogenszene und bei allen Hilfsangeboten, die da sind, die Leute kriegen ja nie Drogen. Das heißt, die müssen immer irgendwie das Geld für Drogen beschaffen und ehrliche Arbeit ist es, glaube ich, in den seltensten, wenn nicht in keinem Fall. So, das heißt, die Bevölkerung leidet immer unter dieser Beschaffungskriminalität. Das sind Autoaufbrüche, das sind Einbrüche im Keller oder sowas. Und das hat man dann auch so in bestimmten Bereichen. In Hamburg gibt es das Aprigado, das ist so eine Drogenhilfeeinrichtung. Wenn man da in der Umgebung wohnt, Pech, dann hat man einfach mehr Ärger.
Pech. Ja, so kann man das natürlich auch formulieren. Wenn das Thema Sicherheit, oder glaubst du, dass das Thema Sicherheit im Wahlkampf nochmal hochkochen könnte? Denn wenn an dieser Front Ruhe herrscht, dann sage ich dir jetzt mal flapsig, bricht ja der CDU 50% ihres Wahlkampfs weg.
Ja, also es ist ja, wird ja von der CDU bewusst getrieben, schon relativ lange. Es sind ja noch ein paar Wochen hin und wer weiß, was in diesen paar Wochen noch passiert. Wir haben das gesehen am Steinamen, da geht das mal ruckzuck und dann hat man da eine Schießerei, die kann natürlich auch deutlich blutiger ausgehen, als es da ist. Das würde natürlich die Menschen wieder aufschrecken und würde die natürlich auch wieder deutlich sensibler machen für das Thema. Also das sind immer so direkte und indirekte Betroffenheiten, die dann zum Tragen kommen. Aber ich glaube, dass innere Sicherheit immer ein Thema in Hamburg war. Ob das jedes Mal so wahlentscheidend ist, wie es damals, als die CDU die SPD abgelöst hat, sein wird, das glaube ich momentan nicht, aber es wird ein Thema sein.
Polizeireporter André Zantwakili, vielen Dank. Und ich tippe mal, da hat eben auch der eine oder andere Politiker sehr aufmerksam zugehört. Okay, das Thema Sicherheit haben wir so weit wie möglich abgehakt. Jetzt schauen wir wieder mal in die Bezirke. Was liegt dort an? Welche Probleme könnten im Wahlkampf eine Rolle spielen? Oder aber auch, welche Themen wurden bereits abgeräumt? Wir sind im Norden unserer Stadt. Dort ist fürs Abendblatt unsere Reporterin Friederike Ulrich im Einsatz. Willkommen bei Hamburg am Morgen, Friederike.
Hallo, Marcel.
Der Norden unserer Stadt, also wenn ich das höre, das ist ja ein ziemlich großes Gebiet für unsere Hörer. Erklär uns einmal bitte, wie sieht dein Gebiet aus? Was beackerst du alles?
Also Hamburg-Nord, der Bezirk, der erstreckt sich von Langenhorn bis Hohenfelde an der Alster, also von der Stadtgrenze bis zur Alster. Und dann ja ungefähr so von Ohlsdorf, Ohlsdorfer Friedhof, über den Stadtpark weg Richtung Ruhrluft, Ost.
Und wenn wir uns einmal angucken, was so an Problemen anliegen könnte, letzte Woche haben wir aus Eimsbüttel von unserer Kollegin Jenny Wood gehört, da ist das Nummer eins Thema Verkehr, also Radfahrer, Autofahrer, Parkplätze etc., im Guten wie im Schlechten. Wie sieht's bei dir aus? Was ist so das herausragende Thema, was die Menschen beschäftigt?
Also Verkehr ist auch ein Thema, allerdings eher da, wo es dicht bebaut ist, also Ruhrluft Ost gehört dazu oder vielleicht noch Eppendorf und Winterhude. Da glaube ich auch, dass die Grünen da so ein bisschen verspielt haben, weil da sich schon die Leute auch so ein bisschen übervorteilt gefühlt haben durch den Wegfall von Parkplätzen, der eigentlich die Vorteile des Anwohnerparkens wieder konterkariert hat. Es hat sich aber auch viel verbessert. Also tatsächlich für Radfahrer ist das schon angenehmer geworden, so nach Barmbek zu fahren zum Beispiel oder durch Winterhude. Hapert noch so ein bisschen in den Randbezirken, da könnten die Radwege noch ein bisschen besser ausgebaut werden, so Mainweg, Brombeerweg. Aber eigentlich ist das hier in Ruhrluft ein großes, also Ruhrluft Ost ein großes Thema gewesen mit dem Verkehr. Das hat sich aber jetzt auch beruhigt, würde ich mal sagen.
Also das heißt, wenn du Politikerin für den Norden wärst, wenn du dort zuständig wärst, dein Augenmerk würde auch auf Verkehr liegen, aber es ist nicht das einzige Thema, weil sich dort tatsächlich vieles Gutes getan hat.
Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Es gibt ja noch zwei größere Projekte. Aktuell wird ja die Wellingsbütteler Landstraße umgebaut, die im Bezirk noch beginnt. Weiter geht es dann Richtung Wandsbek. Aber da muss man mal sehen, wie das wird. Und der Eppendorfer Marktplatz wird umgestaltet. Und ich bin gespannt, ob es dem LSBG oder der Stadt gelingt, da zu erreichen, dass die Verkehrsteilnehmer sich nicht gegeneinander ausgespielt fühlen. Weißt du, dass so alle irgendwie Verbesserungen bemerken. Zum Beispiel am Eppendorfer Marktplatz. Ne? Das ist ja so das Herz von Eppendorf. Und da sollen die Radwege verbessert werden, aber auch die Möglichkeiten für Fußgänger über diese ganzen Straßen zu kommen. Und die Autofahrer wollen natürlich auch irgendwie da einfacher über diesen Platz kommen. Mal sehen, wie sich das bewährt oder wie das gelingt.
Ja, und da schließt sich dann immer das Thema an. Und da gibt es ja in dem Sinne, sage ich erstmal, keine einfache Lösung, weil am Ende irgendjemand meckert immer das Thema Parkplätze. Es wird in Zukunft auch, nehme ich mal an, im Norden nicht mehr Parkplätze geben, oder?
Nee, wobei ich glaube, im überwiegenden Teil des Bezirks, würde ich sagen, ist jetzt Parkplatznot nicht so ein Riesenthema. Naja, gut, Barmbek ist natürlich auch dicht bebaut, aber es gibt eben auch diese Bereiche wie Fuhlsbüttel, Langenhorn und ich würde sagen, dass da das Thema nicht so virulent ist. Was ich glaube, was viele im Bezirk umtreibt, ist so die Vernichtung von Grünflächen für Bauprojekte. Na, da haben ja die Bürger schon viel verloren. Also zum Beispiel denken wir mal ans Pergolenviertel, was seit 2016 gebaut wird. Da wurde ein riesen kleinen Gartenareal geopfert. Dasselbe soll jetzt im Diekmoor passieren, wo 700 Wohnungen geplant sind. Da geht ja auch viel Naherholungsfläche und viel Natur verloren. Da sind die, glaube ich, sehr empfindlich, die Menschen im Bezirk Nord. Und da finde ich auch, haben die Politiker nicht gut gehandelt. Guck mal, am Goldbeek-Kanal sollen Kleingärten geopfert werden, weil die U5-Baustelle da errichtet werden soll. Da haben Bürger und auch Politik hat da wirklich andere Stellen vorgeschlagen. Aber es soll jetzt nun ausgerechnet da passieren, wo die Kleingärten sind. Also wirklich eine ganz idyllische Ecke wird da zur Baustelleneinrichtung. Und dann gibt es zum Beispiel auch so kleinere Projekte wie an der Dorotheenstraße, wo ein Hinterhof bebaut werden soll mit irgendwie ein paar Luxuswohnungen. 8 Wohnungen waren da, glaube ich, jetzt zum letzten Gespräch. Das ist wirklich eine Idylle für sehr, sehr viele Anwohner, nicht nur für die unmittelbaren Bewohner des Hauses, um dessen Hinterhof es geht, sondern da haben auch, ich weiß nicht, da liegen, glaube ich, 150 Wohnungen drumherum. Und wenn da jetzt so ein Neubauprojekt reingebaut wird, dann geht wieder Grün verloren. Und was die Menschen dort auch so aufregt, ist, dass ja, die Politik da ihre eigenen Ziele konterkariert. Es gibt die Stadtklimaanalyse, die zeigt, dass diese grünen Orte einfach sehr wichtig sind in der Stadt, ne? Für den Klimaausgleich, auch um die Diversität zu erhalten in der Natur, um Regenwasser aufzufangen. Da soll jetzt wieder eine Fläche versiegelt werden. Also ich verstehe schon den Unmut der Leute, die sagen, da haben jetzt unter dem grünen Bezirksamtsleiter die Grünen wirklich grüne Ideologien über Bord geschmissen.
Und jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, hat das am Ende Einfluss darauf, wo ich mein Kreuz mache?
Ja, das kann man natürlich langfristig nicht so sagen. Ich glaube, bei der Bezirkswahl im letzten Jahr hat es eindeutig die Grünen die Mehrheit gekostet in Hamburg-Nord. Jetzt gibt es da eine neue Bezirksamtsleiterin, die ja erst Mitte Februar ihr Amt antritt. Also ich weiß nicht, ob ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine Momentaufnahme war jetzt bei den Bezirkswahlen. Aber ich weiß auch, dass viele von den Grünen sehr enttäuscht sind. Ob sie dann nachher auch nachhaltig da eine andere Partei wählen, weiß ich nicht.
Danke, Friederike Ulrich, für diesen Einblick in den Norden unserer Stadt. Dann lasst uns jetzt mal einen großen Sprung machen. Nämlich ganz in den Süden, nach Harburg. Dort ist Reporter Lars Hansen in der Leitung. Lars, ich würde tippen, bei euch spielt die Mobilitätswende auch eine Rolle, aber es gibt noch andere Bereiche, die wahrscheinlich auch Probleme bereiten.
Ja, in der Tat. Obwohl Verkehr, Harburg ist ein Pendlerbezirk, hier eine Riesenrolle spielt und weil nicht alles glatt läuft, natürlich auch ein großer Unzufriedenheitsfaktor ist. Aber es gibt auch so Dinge wie gefühlte Sicherheit, der Zustand der Harburger Innenstadt. Wir haben ja eine eigene. Also wenn wir in die Stadt gehen, dann gehen wir in die Harburger Innenstadt. Ne? Wenn wir in die Mögelbergstraße fahren, dann fahren wir nach Hamburg. Das multikulturelle Zusammenleben muss sich zurecht ruckeln. Und das Thema Wohnen ist hier natürlich auch ganz groß.
Lars, dann lass uns das mal abschichten. Nehmen wir mal als erstes das Thema Verkehr. Wie ist denn die Anbindung mit Bus und Bahn, wo auch immer ihr gerade hinfahren wollt? Was sind eure Probleme in Harburg, was das Thema Verkehr angeht?
Die sind vielschichtig. Also erstens pendeln viele Harburger mittlerweile über die Elbe zur Arbeit. Das war historisch nicht immer so. Harburg war ja mal eine eigene Industriestadt, wo die Leute selbst intern gearbeitet haben. Mittlerweile pendeln wir viel über die Elbe und wir haben viel Einpendelverkehr. Gleichzeitig pendelt aber auch das ganze Umland durch Harburg in Richtung Hamburg. Also die sorgen hier dann auch nochmal für Zusatzverkehr. sämtliche Einfallstraßen sind sanierungsbedürftig oder wurden gerade saniert oder werden gerade saniert. Der wichtigste Knotenpunkt in Harburg wird gerade saniert. Das ist der sogenannte Doppelknoten. Das muss man sich in der Dimension so vorstellen wie die große Kreuzung Kieler Straße oder wie die Kreuzung vorm Dammtor. Ja, sowas haben wir in Harburg auch. Und das wird gerade über Jahre komplett saniert mit großen Sperrungen. Gleichzeitig ist der Zopp gesperrt, weil auch der erneuert werden muss, damit er den steigenden Verkehr irgendwann wieder bewältigen kann. Der ganze Busverkehr ist umgeleitet. Es ist also viel los im Moment. Und dann haben wir als Thema, was jetzt die Hamburger Bürgerschaft angehen würde, von ganz großem Interesse hier auch noch die A26 Ost, die viele Harburger wollen und viele Harburger nicht wollen. Das spaltet hier so ein bisschen die Leute. Denn wenn die A26 Ost kommt, dann könnten innerstädtische Straßen hier entlastet werden. Andere sagen, ja, aber dann fährt die ja bei uns nahe vorbei. Das ist so ein bisschen der Interessenkonflikt.
Okay, das ist die Standortbestimmung beim Thema Verkehr. Du hast es vorhin angesprochen in deinen ersten Worten, Multikulti, also das Thema Migration. Was liegt den Harburgern da auf der Seele?
Das kommt ja ganz drauf an, welche Harburger du fragst. Also wir haben in der Harburger Bevölkerung ja über 50% mit Migrationshintergrund. Politisch übrigens deutlich unterrepräsentiert, denn nur einer der 7 Bürgerschaftsabgeordneten aus Harburg hat einen Migrationshintergrund. Und das aus einem Bezirk mit mehr als 50% der Menschen, die Migrationshintergrund haben. Die fühlen sich so ein bisschen abgehängt. So, dann haben wir eine deutschstämmige Bevölkerung, die sich in Teilen der Stadt nicht mehr zu Hause fühlt. Das hängt mit der Entwicklung der Innenstadt zusammen. Da sind viele alte Harburger Geschäfte einfach mangels Nachfolger, mangels Erben, Geschäftserben, die innerhalb Harburger geführten Geschäfte sind rausgegangen. Reingegangen sind klassische Mittelständler, aber mit Migrationshintergrund und die auch eine andere Kundschaft ansprechen. Die deutschstämmigen Harburger gehen dann in die großen Einkaufszentren, wo die großen Kettenläden sind. Es ist alles nicht mehr so, wie sie es früher mal gewohnt waren. Und da haben sie wirklich, wirklich Schwierigkeiten mit. Aber wie gesagt, ne, wir haben 50% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Die kann man sich nicht einfach wegwünschen oder wegdenken. Da muss man mal zusammen auf den grünen Zweig kommen. Und das ist eine ganz große Aufgabe hier im Bezirk.
Der dritte Punkt, den du angesprochen hattest, war das Thema Wohnungen oder fehlender Wohnraum. Ich würde mal sagen, das ist praktisch in ganz Hamburg ein Problem. Wie sieht es aber speziell in Harburg aus?
Speziell in Harburg ist es so, dass die Mieten zwar grundsätzlich noch günstiger sind als im Rest der Stadt oder in den angesagten Bezirken Hamburgs, aber das Grundeinkommen oder das durchschnittliche Einkommen ist auch deutlich niedriger hier. Das heißt, es nützt den Leuten gar nichts, dass man weniger Miete zahlt als im Amtsbüttler Generalsviertel. Man verdient auch deutlich weniger und hat dann wieder dasselbe Problem. Es ist im Bezirk jetzt gerade eben nochmal ein großes Neubauvorhaben geplant. Ansonsten fehlt auch der Platz, irgendwo was Neues zu bauen. Das macht sich schon bemerkbar. Gleichzeitig schießen überall diese Mikro-Apartments aus dem Boden, die von manchen schon als Notlösung avisiert werden. Aber das kann man ja niemandem zumuten, für 700, 800 oder 1000 Euro im Monat in möblierten Zimmer zu wohnen. Mehr oder weniger mit Kochnische.
Danke, Lars Hansen. Das ist dann auch vom Sound her Hamburg total, wenn wir dich, Lars, bei uns im Podcast hören. Herrlich. Also, so kurz vor der Bürgerschaftswahl können wir Hamburger gar nicht genug Infos bekommen. Im Umlauf sind so viele Themen, so viele Fragen, so viele Ideen. Da hilft ein bisschen Orientierung. Und natürlich ist die Quelle der Informationen auch nicht ganz unwichtig. Wir vom Abendblatt leisten 24/7 unseren Beitrag für Qualitätsjournalismus. Und weil wir von unserer Arbeit so überzeugt sind, möchten wir allen Hamburgern folgendes Angebot machen. Unter dem Motto, eine Frage des Vertrauens, wir bringen Klarheit in aktuelle politische Themen, bieten wir das Abendblatt im Abo für 4 Wochen zum Preis von nur 8 Euro an. Und das Beste daran finde ich zumindest, Sie können sich aussuchen, ob Sie das Abendblatt auf einem rein digitalen Weg lesen möchten oder in der gedruckten Version. Der Link, der Sie zu diesem coolen Angebot führt, ist in den Shownotes. Falls diese bei Ihnen auf dem Handy nicht korrekt angezeigt werden, passiert leider immer mal wieder, darauf haben wir keinen Einfluss, einfach eine Mail an uns, moinhamburg@abendblatt.de, und dann lösen wir das auf diesem Weg, okay? Das Abendblatt im Abo für 4 Wochen und das zum Preis von 8 Euro. So, das waren viele Infos zum Schluss. Jetzt kommt aber noch eine kurze obendrauf. Morgen bei uns Dr. Rüdiger Frank. Was zeichnet den Mann aus? Er ist der Experte für Nordkorea. Sie wissen schon, nordkoreanische Soldaten, die für Russland gegen die Ukraine kämpfen. Zu diesem Thema fallen uns allen viele Fragen ein. Also, das Mysterium Nordkorea morgen bei uns im Podcast. Bis dann, danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünscht Marcel Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.